Eine Frage, ein Geschenk. Der Tempel der Weltenweisen war ein Ort, den Alina normalerweise mied. Er war alt, so alt wie Istradar selbst, und trug die Spuren der Umwälzungen, die die Stadt überstanden hatte. Ursprünglich war der niedrige Holzbau Schom geweiht, dem schelmischen Gott des fließenden Wassers und Schutzherrn der Istra. Dann war er ausgeweitet worden und beherbergte lange Zeit den Kult der drei Weltenweisen, Schom, der Himmelsherrscher Barem, und Yurt, die Erdenmutter. Nachdem Istradar Teil des Jahnreiches geworden war, hatte der Zar die alte Kulte verboten. Stattdessen sollten die Menschen ihn und seine Ahnen anbeten. So war der alte Tempel durch einen prunkvollen Steinbau mit den helmförmigen Türmen überbaut worden, die in Radagrad so beliebt waren. Dann hatte Aksana ihren Ehemann vertrieben und sich selbst die Krone des Großfürstentums aufgesetzt. Wie Alina hing auch Aksana dem alten Glauben an, der in ihrer gemeinsamen Heimat Konsk verbreitet war. Die Großfürstin wagte es aber nicht, sich öffentlich gegen den Zaren zu stellen, den sie für sich gewinnen wollte. Also ließ sie den neuen Tempel stehen, postierte aber einen Sperber vor den Türen, der jeden genau beobachtete, der kam, um dem Zaren zu huldigen. Noch bevor das erste Jahr von Aksanas Herrschaft vergangen war, lag der Tempel wie ausgestorben da. Die Wache war mittlerweile abgezogen worden, aber noch immer mieden die Stadtbewohner den Ort, als könnte allein sein Anblick den Zorn der Großfürstin auf sie lenken. Der Name der Weltenweisen hatte sich für den Ort gehalten, auch wenn die drei hier nicht mehr verehrt wurden. Alina sah hinauf zu den dunklen Türmen des Gebäudes, die vor ihr aufragten. Vögel nisteten auf ihnen, der bunte Putz blätterte langsam ab. In Alina stieg warme Bewunderung auf. Es gab nicht viele Fürsten, die es wagten, Radagrad herauszufordern, aber Aksana fand immer einen Weg, sich durchzusetzen. Auch wenn sie die Unterstützung des Zaren im Kampf gegen Kasimir brauchte, würde sie dafür nicht ihren Kopf beugen. »Hast du Angst, dass deine Fürstin dich in den Kerker werfen lässt, wenn du dem Tempel zu nahe kommst?« Alina fuhr herum. Ihre Hand flog zu ihrer Hüfte, streifte aber nur den breiten Gürtel, mit dem sie ihr Tunikakleid zusammengerafft hatte. Hiraya entging die Bewegung nicht. »Du hättest dir nicht die Mühe machen müssen, dich umzuziehen, wenn du dich mit solchen Gesten verrätst.« Ihr spöttischer Tonfall ließ Alina die Zähne zusammenbeißen. »Für Aksana«, erinnerte sie sich. »Ich bin hier«, sagte sie frostig. »Wo ist deine Hehlerin?« Aber statt zu antworten, nahm Hiraya sich Zeit, um sie gründlich zu mustern. Alina musste das Bedürfnis niederringen, an ihrem Rock zu zupfen wie ein verunsichertes Mädchen. Schließlich schüttelte die Diebin den Kopf. »Womit bist du denn jetzt unzufrieden?«, fragte Alina ungeduldig. »Ich gehe in dem Kleid auf den Markt.« »Und zahlst dadurch bestimmt höhere Preise als alle anderen.« »Aber es ist nicht das Kleid.« Hiraya tippte gegen die schlichte Mütze, die ihre eigenen Haare, oder was davon übrig war, bedeckte. »Du kannst in der Stadt nicht deine Haare zeigen.« »Oh!« Unwillkürlich berührte Alina ihren Haarkranz. Im Kreml hatte sich die Mode aus Radagrad durchgesetzt, die es Frauen gestattete, ihre Haare unbedeckt zu tragen. Wenn auch nie offen. Aber die einfachen Frauen der Stadt verbargen jede Haarsträhne sorgfältig unter einem Kopftuch. Es galt als unanständig, das Haar außerhalb der unmittelbaren Familie zu zeigen und beschwor angeblich den Zorn der Rusalkas herauf. »Das ist albern«, beschwerte sie sich, als Hiraya ihr ein ordentlich gefaltetes Tuch präsentierte. Es war dunkelgrün mit braunen Streifen, Jurtfarben, und Alina fühlte sich ertappt. Hiraya konnte doch nicht wissen, dass sie die Erdenmutter verehrte, oder? Die Diebin trat dicht an sie heran. Bevor Alina weiter protestieren konnte, schlang sie das Tuch geschickt um ihren Kopf und verknotete es hinten im Nacken. Alina erstarrte. Ihre Reflexe drängten sie, Hiraya wegzustoßen und Abstand zwischen sie zu bringen. Was, wenn die Diebin ihr die Kehle durchschneiden wollte? aber es war schwer, die schmale Frau, die zu Alina aufblicken musste, als Bedrohung zu sehen. Sie roch nach Rauch und Honig und ein wenig bitter, wie Flusswasser, das sich in Ufernähe staute. Es war nicht unangenehm, aber wie alles an ihr, anders. Hiraya schien Alinas Anspannung nicht zu bemerken. Sie blieb vor ihr stehen, nah genug, dass die Spitzen ihrer Bastschuhe Alinas Stiefel berührten, und rückte das schlichte Stirnband zurecht, an dem Alina ihre liebsten silbernen Schläfenringe befestigt hatte. Alina hielt die Luft an, als die Finger der Nachtigall ihre Wangen streiften. »Besser«, lautete das abschließende Urteil, als die Diebin endlich zurücktrat. Alina atmete aus. »Ich habe kein Kopftuch mehr getragen, seit ich ein Mädchen war«, entfuhr es ihr. Schnell fügte sie hinzu, »und die Rusalkas haben mich trotzdem nicht geholt.« »Die Ahnen deines Herren haben sie ja auch alle vertrieben«, sagte Hiraya spöttisch. Alina warf den Kopf hoch. »Kasimir war nie mein Herr.« Hiraya musterte sie wieder, und Alina wusste nicht recht, was sie mit diesem Blick anfangen sollte. »Ich verlasse mich darauf, dass du nichts von dem, was du heute hörst oder siehst, deiner Kommandantin berichten wirst«, sagte die Diebin dann. »Natürlich nicht. Ich habe es geschworen.« Hiraya wandte sich ab. »Ich erinnere mich. Die meisten Menschen schwören im Namen ihrer Götter. Aber deine einzige Göttin ist ja offenbar deine Herrin.«
»Das stimmt nicht«, widersprach Alina scharf. »Hör auf, so zu tun, als wüsstest du alles über mich.«
»Dann beweis mir heute Abend das Gegenteil.« Alina versteifte sich, aber Hiraya war schon losgegangen, ohne auf eine Erwiderung zu warten. Alina hatte gedacht, dass sie sich in der Stadt auskannte, wurde nun jedoch schnell eines Besseren belehrt. Hiraya führte sie am Tempel vorbei in das Handwerkviertel und noch weiter an den nördlichen Stadtrand, wo die Holzhäuser eng beieinander standen und die Straße zu einem staubigen Trampelpfad wurde. Wenn Stimmen an Alinas Ohr drangen, hoben sie sich meist im melodischen Singsang der Genka oder bellten in einer der Sprache der Westländer. Unwillkürlich zog sie sich das Kopftuch tiefer in die Stirn. Hier war kein Ort für eine Jan, geschweige denn für einen Sperber. Noch während sie unterwegs waren, ging die Sonne unter und die Stadt versank in tiefen Schatten. Hier und da wurden Laternen entzündet. Der Geruch nach Rauch wurde stärker. Hiraya bewegte sich geschickt und lautlos zwischen den Häusern, als würde sie den Weg jeden Tag zurücklegen, was sie vielleicht auch tat. Mit wachsender Unruhe fragte Alina sich, worauf sie sich da eingelassen hatte. Ob Aksana es merken würde, wenn Alina nicht zu ihrer nächsten Schicht erschien? Würde sie nach ihrer früheren Leibwächterin fragen, sich Sorgen machen? Oder würde sie einfach ihrer gewohnten Tagesordnung nachgehen? Alinas Magen verkrampfte sich und sie schüttelte den Gedanken schnell ab. Sie blieben vor einem Hof stehen, der mit einer Schutzwehr aus Holzlatten von den umliegenden Hütten abgetrennt war. Hinter der Umzäunung bellte heiser ein Hund. Alina vermisste das beruhigende Gewicht ihres Schwertes. Hiraya ging auf den Einlass im Zaun zu, ohne auf Alina zu warten. Die Holztür gab unter ihrer Hand quietschend nach und öffnete sich auf den Hof, um den sich mehrere kleine Häuser drängten. In der Mitte war eine große Feuerstelle errichtet worden, über der ein Topf hing. Der Duft von Hirsebrei lag in der Luft. Ein gutes Dutzend halbwüchsiger Kinder hatte sich darum versammelt und beobachtete gebannt, wie eine füllige Gän in einem schwarzen Schal Gewürze in den Topf streute. Der Hund, ein struppiges braunes Kalb, sprang von seinem Platz neben der Frau auf und bellte die Neuankömmlinge wild an. Die Kinder schraken zusammen, als sie Raya und Alina entdeckten. Mehrere von ihnen hielten auf einmal Messer in den schmutzigen Händen. Alina griff nach dem versteckten Dolch in ihrem Ärmel, aber Hiraya stieß bloß einen hohen, trallernden Pfiff aus. Der Hund verstummte auf der Stelle. Auch die Kinder entspannten sich sichtlich, beobachteten die beiden Frauen aber weiterhin misstrauisch. Die Gen rührte gelassen in ihrem Topf. »Späte Vögel«, sagte sie, ohne aufzusehen, und winkte sie zu sich. Was habt ihr mitgebracht? Ein Geschenk und eine Frage. Hiraya ging ohne Zögern aufs Feuer zu. Alina wollte nicht feige erscheinen, folgte ihr aber dennoch langsamer und setzte jeden Schritt mit Bedacht. Die Kinder, alle dunkelhaarig und dunkeläugig, beobachteten sie mit der lauernden Aufmerksamkeit eines Wolfsrudels. Alina spürte, wie jeder Fleck ihrer Haut, jeder Fetzen ihrer Kleidung genau gemustert und katalogisiert wurde, um abzuschätzen, ob daraus Profit herausgeschlagen werden konnte. Auf einmal verstand sie Hirayas vorherige kritische Prüfung und war ihr dankbar. Die Gen schaute erst auf, als die beiden Neuankömmlinge vor ihr am Feuer standen. Alina fand es schwierig, das Alter von Fremdländern zu schätzen, aber diese hier wirkte, als hätte sie schon viele Winter hinter sich, auch wenn ihre braune Haut noch geschmeidig aussah und ihre klaren Augen funkelten. Sie übergab ihren langen Löffel dem Jungen, der ihr am nächsten war, und griff nach Hirayas Händen. »Ah, meine Schöne, immer noch hier?« Hiraya lächelte. Ein anderes Lächeln als das, was Alina am Morgen gesehen hatte. Breiter und aufrichtiger. Alina katalogisierte ebenfalls jede Geste und jeden Blick, auch wenn sie noch nicht wusste, was sie sich davon erhoffte. »Ich bin sicher, sollte ich mich jemals entschließen, weiterzuziehen, wirst du es vor mir wissen, Galima.« Sie drückte Galimas langfingerige Hände und Alina sah kurz etwas darin aufblitzen. Bevor sie genauer hinschauen konnte, war es bereits in den langen Ärmeln von Galinas Kaftan verschwunden. Die alte Frau richtete ihren Blick auf Alina. »Und ein Sperber«, sagte sie ohne jede Spur von Freundlichkeit, wenn auch nicht überrascht. »Ich hoffe, du hast einen guten Grund, sie in mein Haus zu bringen, Hiraya.« Bei ihren Worten ging eine Welle des Alarms durch die Kinder. Ohne hinsehen zu müssen, wusste Alina, dass in ihrer Nähe wieder Messer gezückt wurden. Manche der Kinder traten zurück und verschwanden lautlos in der Dunkelheit, jenseits des Feuerscheins. Sogar der Hund wurde von der Unruhe angesteckt. Er bleckte die Zähne, blieb aber noch sitzen. »Ich bin nicht als Sperber hier«, sagte Alina, bevor Hiraya antworten konnte. Ihre Stimme kam ihr zwischen diesen Häusern laut und misstönend vor, als wäre sie eine Fremde in ihrer eigenen Stadt. Galimas Gesicht war leicht zu lesen. Ablehnung, Misstrauen, Ärger waren darin zu sehen. Alina dachte an Hirayas Worte über Schwüre. Nein, Aksana war nicht ihre Göttin. Respektvoll senkte Alina den Blick vor Galima. »Ich werde weder euch noch euren Kindern etwas tun. Das schwöre ich bei der Erdenmutter.« Einen Augenblick lang herrschte eine angespannte Stille. Nur der Hirsebrei blubberte vor sich hin und der Junge rührte konzentriert im Topf, als wäre selbst drohendes Blutvergießen nicht so wichtig wie die nächste Mahlzeit. Dann fassten Galimas Hände nach denen von Alina. Ihr Griff war kühl und fest, aber nicht unfreundlich. »Ah, das Schicksal leitet dich, Vögelchen. Sei gegrüßt im Namen der Mutter. Mein Heim ist auch dein Heim.« Alina hörte Hiraya aufatmen. Als sie einen kurzen Seitenblick zu ihr riskierte, sah sie, dass eine Hand der Diebin wie zufällig an einer unscheinbaren Naht ihres Hemdes verharrt hatte und sich erst jetzt langsam wieder zurückzog. »Hab Dank«, Alina drückte Galimas Hände. Die Frau lächelte sie so warm an, als wäre sie eine lange verlorene Tochter. Alinas Herz flatterte in ihrer Brust, weniger wie der Sperber, dessen Namen sie trug, und mehr wie ein nervöser Spatz. Ihre Gedanken jagten einander. Verehrten alle Genkajurt die Erdenmutter und Beschützerin des Frauenschicksals, oder war Galima eine Ausnahme? Hatte Hiraya es gewusst und ihr deshalb das grün gestreifte Kopftuch umgebunden? Hatte sie zuvor mit Absicht provoziert, damit Alina sich in diesem Moment auf diesen Schwur besann? Wie hatte sie überhaupt erfahren, dass Alina den alten Glauben pflegte? »Setzt euch, esst mit uns.« Galima wies auf die Baumstämme, die um die Feuerstelle herum verteilt waren. »Euer Besuch ehrt uns.« Alina warf einen skeptischen Blick in den Topf. Es war nicht einmal genug Brei darin, um alle Kinder und Galima satt zu bekommen.
Aber die Gastfreundschaft war den Genka heilig, und so setzte sie sich neben Hiraya ans Feuer und nahm eine dampfende Schale von einem Mädchen entgegen, das nicht älter als 10 sein konnte. »Was ist das hier für ein Ort?« fragte sie Galima und pustete auf den heißen Brei. »Ein Ort für Streuner«, sagte sie mit einer beiläufigen Handbewegung zu den Kindern, die sich nun ganz dem Essen widmeten und leise in verschiedenen Sprachen miteinander redeten. Der Hund hatte sich zu den Füßen der Gen zusammengerollt. »Sie kommen her, wenn Sie etwas zu essen oder einen Ort zum Schlafen brauchen. Oder jemanden, der Ihnen etwas abnimmt, was Ihnen ein Loch in die Taschen brennt.« Sie zwinkerte Hiraya zu, die ihr wieder ein freundliches Lächeln schenkte. »Ihr handelt mit gestohlener Ware?« bohrte Alina nach. Galima lachte auf, als hätte sie etwas sehr Amüsantes gesagt, auch wenn einige der Kinder misstrauisch herüberschauten. »Ich handle mit allem, Vögelchen. Die Straße fragt nicht nach dem Eigentümer, sie fragt nach dem Preis.« »Hat die Straße in den letzten Wochen nach etwas Besonderem gefragt?« Alina warf Hiraya einen hilfesuchenden Blick zu. Konnte sie hier einfach so aussprechen, worum es ging, oder war es klüger, es zu verheimlichen? Aber die Diebin schien damit zufrieden zu sein, ihren Brei zu löffeln und dem Mädchen zuzuhören, das das Essen verteilt hatte und nun in einem Fort schnatterte. Hirayas Gesichtsausdruck war konzentriert, aber weicher, als Alina ihn je gesehen hatte. »Nach einem fürstlichen Schatz, meinst du?« fragte Galima und lachte los, als sie Alinas verdutzten Blick sah. Sie klopfte ihr herzlich aufs Knie. »Was sonst bringt einen Schwerber und eine Nachtigall in mein Haus?« Alina ließ die Schale mit dem Brei sinken. »Also, habt ihr davon gehört?« »Alle haben davon gehört, Vögelchen. Zuerst dachte ich, dass das nur Gerede ist. Aber dann hat Hiraya von dem falschen Rubin erzählt. Wir haben sehr gelacht.« Galima warf Hiraya ein breites Lächeln zu, das diese etwas reservierter erwiderte. Alina starrte die Diebin fassungslos an. Wieso hatte sie herumerzählt, dass Aksana einen falschen Feuervogel präsentiert hatte? Galima redete unbekümmert weiter. »Geschieht der blassen Fürstin recht dafür, dass sie denkt, sich hinter den Kremlmauern vor dem Land verstecken zu können?« Alina umklammerte ihren Löffel und spürte, wie sich ihre Gesichtszüge verhärteten. »Aksana muss sich vor niemandem verstecken«, sagte sie gepresst. »Oh«, rief Galima spöttisch aus und funkelte sie belustigt an. »Da hat sie aber eine tapfere Beschützerin. Färbst du dir auch die Haare rot und spielst vor dem Spiegel große Fürstin?« Alina sprang auf. Die Schale fiel zu Boden und traf fast den Hund, der den Kopf hob und sie wachsam beäugte. Doch bevor Alina die Frau ohrfeigen konnte, schloss sich Hirayas kräftige Hand um ihren Arm. »Frieden, Galima.« Ihre ruhige Stimme half Alina, einen tiefen Atemzug zu tun und ihre Fäuste sinken zu lassen. »Weißt du, wer den Feuervogel gestohlen hat?« Galima war sitzen geblieben und sah ungerührt zu ihnen hoch. »Nein.« »Hast du gehört, wo er verkauft werden soll?« Galima schnaubte abschätzig. »Nicht in der Stadt.« Alina wollte Hirayas Hand abschütteln, aber die Diebin war unerwartet stark. »Wieso seid ihr euch da so sicher?« fragte sie scharf. »Keiner in Istrada wird den Feuervogel anrühren«, sagte Galima überzeugt. »Er bringt nur Ärger. Kein Händler, und sei er noch so geldgierig, wird sich die Hände daran verbrennen.« Alina presste die Lippen zusammen. Wenn der Feuervogel nicht mehr in der Stadt war, hatte sie keine Chance, ihn zu finden. »Aber der Dieb war hier«, beharrte sie. »Irgendjemand aus dieser Stadt war skrupellos genug, den Feuervogel zu stehlen. Dann muss er doch gedacht haben, dass er ihn würde verkaufen können.« »Oh, man muss einen Schatz nicht verkaufen, um von seinem Verschwinden zu profitieren.« Galima hob Alinas Schale auf und stellte sie vor dem Hund hin, der sich eifrig daran machte, den Rest Brei auszuschlecken. »Denk doch mal nach, Vögelchen. Wem nutzt es, wenn die blasse Fürstin das angekündigte Geschenk an den Zaren nicht liefern kann, um ihr Bündnis zu besiegeln?« Kälte durchfuhr Alina. »Ihr meint Kasimir?« »Natürlich meine ich Kasimir.
Es ist sein Schatz, nicht wahr? Seine Vorfahren haben den Feuervogel getötet. Vielleicht hat er ihn jetzt stehlen lassen, um die blasse Fürstin bloßzustellen. Der Zar will den Feuervogel um jeden Preis für seine Sammlung, sagte Jiraiya. Wenn Kasimir ihn an sich bringt, könnte er ein eigenes Bündnis mit Radagrad schmieden. Alina schüttelte ihre Hand ab und fuhr herum.
»Wieso kannst du so ruhig darüber reden?« zischte sie. »Willst du, dass Kasimir wieder an die Macht kommt? Ich dachte, dir liegt das hübsche Küchenmädchen so am Herzen. Was denkst du, was sie unter seiner Herrschaft für ein Schicksal erwartet?«
Vor ihrem inneren Auge sah sie die Narben an Nadjas Schenkeln. Aksanas grimmiges Gesicht, als sie ihr das Schwert reichte. »Nie wieder.« Hiraya erwiderte ihren Blick ungerührt. »Letztes Jahr hat deine Großfürstin ein Gesetz erlassen, das es nicht Janka verbietet, Wasser aus den öffentlichen Brunnen zu schöpfen. Dieses Jahr zieht sie ihre Truppen an der Ostgrenze zusammen, um das Land meines Volkes zu erobern. Der einzige Grund, aus dem Aziza überhaupt im Kreml arbeiten durfte, ist, dass die Janka ihren eigenen Dreck nicht selbst wegmachen wollen.« Sie zuckte mit den Schultern. »Ein Jan-Fürst ist so schlimm wie der andere.« Alina atmete scharf ein, aber bevor sie weiter streiten konnten, mischte sich Galima wieder ein. »Genug.« Ihre Stimme klang befehlsgewohnt, in ihren Augen blitzte Härte auf. »Ihr verderbt mir den Appetit.« Hiraya lenkte auf der Stelle ein. »Danke, Galima.« Sie verbeugte sich vor der älteren Frau. »Du bist wie immer eine Schatztruhe des Wissens.« »Und du hast wie immer einen Honigmund, meine Schöne.« Schon lächelte Galima wieder zufrieden. Sie richtete ihren Blick auf Alina. »Die Erdenmutter sei mit dir, Vögelchen. Dein Schicksal wird dich schon dorthin führen, wo du hin musst. Ich danke dir für dein Geschenk.« Alina runzelte die Stirn, für einen Moment aus dem Wirbel ihrer Gedanken gerissen. »Geschenk?« »Eine Frage, ein Geschenk.« Galima ließ etwas aus ihrem Ärmel gleiten, sodass der Feuerschein darüber spielte. »Ein paar silberner Schläfenringe. Ich werde es in Ehren halten.« Alinas Hand flog zu ihrem Stirnband unter dem Kopftuch. Sie hatte gar nicht gemerkt, dass das vertraute Gewicht verschwunden war. Sie dachte an Hirayas vorsichtige Berührungen, ihren eindringlichen Blick. Mit zusammengepressten Lippen marschierte sie vom Hof.